Beachte bitte unseren Disclaimer.
Marcel, rate mal, welchen neuen Sport ich betreibe.
Mir ist nur Golf bekannt.
Ja, das stimmt auch, aber ich habe Gefallen gefunden an einem neuen Sport und der nennt sich Tarifhopping mit der Clark-App. Hier habe ich jetzt endlich mal eine Übersicht über alle meine Versicherungen und das Beste ist, ich bin mein eigener Makler. Naja, fast.
Wieso fast?
Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den Maklervertrag mit Clark unterschrieben, wie du es auch zum Beispiel von anderen Plattformen kennst. Und schwupp habe ich in einer digitalen Übersicht alle meine Versicherungen und sie managen alles für mich. Des Weiteren bekomme ich regelmäßig Vorschläge für Verbesserungen meiner bestehenden Versicherung.
Okay, und wenn du mal einen Rat brauchst?
Dann ist es sogar noch besser, weil dann kann ich aktiv auf Clark zugehen. Also wenn ich wirklich was möchte, ob am Telefon, Chat oder per E-Mail, wie ein guter Freund. Die kennen sich einfach dann auch wirklich aus.
Und wollen die da nichts aufquatschen?
Nee, die sind wie der vierte Offizielle beim Fußball, unabhängig und immer in deinem Interesse.
Cool, aber wie behält man da den Überblick?
Wie ich schon sagte, ganz einfach, alles digital, eine App, ein Vertrag, volle Kontrolle.
Und ein alter Ordner?
Der steht schon im Museum.
Das klingt so leicht, das könnte ja sogar meine Oma verstehen. Die benutzt ihr Smartphone als Untersetzer.
Dann würde ich vorschlagen, wir fahren jetzt zu deiner Oma und stoppen mit dem heutigen Podcast und wir zeigen es ihr. Also Leute, jetzt Podcast stoppen, schnappt euch eure Smartphones und lasst Clark ganz einfach euer digitaler Versicherungsassistent sein, weil so habt ihr mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich für die Geschehnisse an der Börse. Versichere dich mit Clark und denk daran, der Maklervertrag ist Teil des Deals, aber ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres. Es ist wie eine Beziehung. Alles kann sich immer ändern. Lad dir jetzt Clark herunter und sei auch du ein Teil der Tarifhopper-Community.
Stopp, Philipp. Gibt's noch einen Code?
Natürlich. Mit dem Code Aktien44 Marcel erhältst du einen 30€ Shopping-Gutschein bei Best Choice. Also du kannst ihn dann einlösen für alles, was dein Herz begehrt. Amazon, Ikea, Otto, aber auch noch vieles mehr. Aktien44, das ist dein Code. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die Folge Nummer 242. Und da der Monat Mai sich nicht nur dem Ende neigt, sondern auch schon nahezu vorbei ist, wenn dieser Podcast rauskommt, haben wir uns gedacht, schauen wir doch mal wieder auf die Entwicklung in unsere Depots. Und diesmal ist es doch schon, man muss schon sagen, sehr spannend durchwachsen. Es war ein seltsamer Monat und ich bin gespannt, wie wir performt haben zum einen und natürlich auch, was es Neues gibt in deinem Depot.
Hat sich einiges getan.
Ja, ich habe schon gesehen, ich dachte, also, es ist eigentlich ungewöhnlich, du bist ja jemand, der sehr viel, also nicht verkauft, also im Prinzip nie verkauft, aber dann doch hier und da mal zulegt und diesmal war ein bisschen mehr da gestanden. Also sehr, sehr spannend, also das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ansonsten haben wir natürlich noch sehr spannende Themen heute mitgebracht.
Genau, also du wirst natürlich wie immer einleiten mit den Quartalszahlen. Dann gab es einen hervorragenden Artikel und das ist jetzt kostenlose Werbung für das Handelsblatt über Nvidia, dass das ganze Thema mit Taiwan auch mal eingeordnet hat und das wollte ich heute einfach mal mitbringen. Worüber sprechen wir dann?
Es gibt ein IPO in Deutschland, welches spannend sein könnte.
Ab nächste Woche Mittwoch wird man etwas an Tankstellen vorfinden. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
Dann gibt es einen Deal, der nicht stattfindet.
Dann gibt es einen Deal, der wahrscheinlich stattfindet.
Krass, verrückt. Dann gibt es auf jeden Fall Neuigkeiten bei Palantir.
Ich habe noch mit echtes Schweinefleisch ohne Schwein.
Wow, okay. Die US-Krankenversicherer sind heute nochmal Thema.
Da müssen wir natürlich über das nächste Rentenpaket sprechen, was uns einfach allen, ja, ich sag's mal so, den Arsch retten wird.
Ja, und dann geht's natürlich um unsere Depots. Dazu noch eine Aktie, eine Frage der Woche, die wir ja heute mit dabei haben, die sehr spannend ist, wie ich finde.
Zwei schöne Investmentideen. Dann schauen wir uns an, was nächste Woche kommt. Und dann ist die Woche eigentlich auch schon wieder umrundet oder der Monat.
Genau.
Und Marcel, du weißt es wie immer. Eine Woche ohne einen Flachwitz der Woche ist eine vergeudete Woche. Ja, und richtig. Je schlechter der Witz war, liebe Hörerinnen und Hörer, desto mehr Sterne gibt uns bitte. Marcel, ich werde dir jetzt einen um die Ohren feuern und du wirst mir sagen, wie viele Sterne du uns heute geben würdest. Ihr könnt uns dann natürlich auch Sterne geben, also je schlechter der Witz, desto mehr Sterne bitte. Und ganz wichtig, das bitte gerne auch auf Apple und Spotify. Wir waren unter den Top 30 der Podcasts. Also vielen, vielen lieben Dank. Bis Du, bereit, Marcel?
Immer für einen Witz zu haben.
Was sitzt auf dem Baum und ruft, aha, ein Uhu mit Sprachfehler?
Oh nein. Ich find's wieder nicht.
So, wie viel würdest du uns jetzt geben?
Es muss auf jeden Fall ein 5-Sterne-Podcast sein.
Ich hätte noch einen anderen im Petto gehabt.
Ja.
Also du könntest jetzt nämlich auch bei iTunes oder bei Spotify uns dann nochmal 5 Sterne geben, wenn ich dich wieder zum Lachen kriege. Bist du bereit?
Okay.
Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster.
Ja, Klassiker. Ja, okay. Also auch da würde ich sagen, unbedingt.
Noch ein dritter?
Nee, komm. Wirklich?
Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen.
Ja. Ja, so. Keine hohe Hürde, um mich zum Lachen zu bringen, die man benötigt.
Aber es gibt eine hohe Hürde, die es in jedem Podcast gibt, und das ist unser Disclaimer. Ganz, ganz wichtig, die von uns bereitgestellten Inhalte sind natürlich keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Alles, was wir hier sagen, ist wahrscheinlich völlig falsch. Und ganz wichtig, wir haben 2 Werbepartner heute. Clark, habt ihr schon gehört. Schaut nochmal in die Shownotes. Und natürlich auch die Consorsbank. Der liebe Stefan ist wieder mit dabei. Aber auch die Consorsbank oder die BNP und auch der Stefan, die haben keinen Einfluss darauf, was wir hier in diesem Podcast für euch sagen oder auch nicht sagen. Und jetzt, Marcel, ich habe dich ja heute angerufen und wollte fragen, wann du heute kommst. Es war ein Flüstergespräch und dann habe ich dich gefragt, was ist eigentlich los bei Salesforce?
Ja.
Und du hast gesagt, sag ich dir nicht, erst im Podcast.
Genau, hör unseren Podcast, habe ich gesagt. Und dann, möchte ich jetzt direkt
bitte
dich abholen, an die Hand nehmen.
Danke.
Und durch die Salesforce-Welt führen. Und Salesforce hat ja erst die Zahlen präsentiert. Und da musste man feststellen, im vergangenen Quartal hat man es gewinnseitig sogar übertreffen können. Mit $7 je Aktie mehr als erwartet. Und umsatzseitig lag man 20 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert, also auch wirklich geringfügig. Das Wachstum von 10,7% sind immer noch stattlich und doch für das große Unternehmen ja durchaus vorzeigbar. Insbesondere die Abo- und Support-Einnahmen mit plus 12% konnten sich sehr sehen lassen. Der operative Cashflow, finde ich, ist das Highlight. 6,25 Milliarden Dollar sind im Quartal hängen geblieben. Das sind 39% mehr als noch in der Vergangenheit. Freier Cashflow daraus resultierend sind 6 Milliarden Dollar. Also ordentlich Geld wird hier gemacht. Das gefällt mir natürlich als Aktionär. Ich bin investiert auch sehr, sehr gut. Im letzten Quartal wurden 2,2 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft und 400 Millionen Dollar an Dividenden ausgeschüttet. Trotzdem die Aktie starke minus 20%, zeitweise auch ein bisschen mehr. Und das lag daran, lieber Philipp, weil der Ausblick enttäuschte. Und wenn wir jetzt mal gemeinsam auf diesen Ausblick schauen,
ja,
dann stellen wir relativ schnell fest, dass es gar nicht so dramatisch ist. Denn der Umsatz, der wird am Ende 100 Millionen weniger sein als erwartet von den Analysten. Und 100 Millionen bei einem Quartalsumsatz von 9 Milliarden sind durchaus mal verkraftbar in meinen Augen. Und vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Grund, dass die Aktie ein Fünftel seiner Marktkapitalisierung verliert. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wird der Umsatz wohl bei 37,7 bis 38 Milliarden Dollar liegen. Und erwartet waren, halte ich fest, 38,01 Milliarden Dollar. Also wir reden hier von einer Verfehlung, die im unteren Ende sicherlich mal 300 Millionen US-Dollar sind. Am oberen Ende genau den Erwartungen eigentlich entspricht. Und da muss ich schon sagen, also entweder liegt jetzt der starke Abverkauf darin, dass schon sehr viel Wachstum, vielleicht eine bessere Performance, eine Prognoseanpassung nach oben eingepreist wurde vom Markt, weil die Aktie ist natürlich gut gelaufen und auch recht hoch bewertet zeitweise. Jetzt eben durch die 20% Rücksetzer muss man sagen, wenn man es jetzt nur auf die Zahlen sieht, finde ich, ist es eher eine Chance, um hier wieder nachzukaufen, langfristig einzusteigen oder was auch immer man eben mit der Aktie vorhat, wenn man überzeugt ist und natürlich hier auch selbst seine Meinung gebildet hat. Philipp, du wolltest schon immer mal rein. Da ich ja weiß, dass du mich nicht verklagen wirst wegen Aktienempfehlungen, könnte ich mir vorstellen, das könnte für dich gerade sehr interessant sein.
Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Also das Unternehmen, ich werde übernächste Woche berichten, weil ich habe ja am Donnerstag bei einem Arbeitgeber, wir gehen ja auf Salesforce, ich habe am Donnerstag die Salesforce-Schulung. Vielleicht steige ich spekulativ schon vorher ein, um dann zu sagen, scheiß Produkt. Oder ich steige spekulativ vorher ein und sage, oh Gott, I need it, bitch. Ja, 20%. Die Aktie ist natürlich, und das muss man ehrlicherweise sagen, vom KGV her teuer. Das Wachstum verlangsamt sich. Das ist jetzt natürlich die Frage,
wie lange das anhält, ne?
Wie lange das anhält, wird das wieder zulegen, etc. Aber wir sehen jetzt natürlich auch diesen Shift. Die Cashflows steigen, die Gewinne steigen nicht mehr so stark. Es ist jetzt einfach ein reiferes Unternehmen. Dieses Unternehmen wird, glaube ich, jetzt nicht mehr so ein richtiger Hyperscaler, Fastgrower werden, sondern das wird jetzt langsam ein entspannt wachsendes Unternehmen. Und das kann man aber auf viele Jahre machen. Man hat jetzt die erste Dividende zwar verpasst, aber ich glaube, wenn man jetzt einsteigt, hat man hier auch einen langfristig wunderschönen Dividendenwachstumswert. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit einer ersten Tranche einsteige, aber jetzt nicht gerade vielleicht 5, 6, 7 hinterher schieße direkt. Also vielleicht mal den ersten Fuß ins Wasser oder in die Tür stellen.
Okay. Ja, bei $216 ist übrigens die Unterstützung, die jetzt auch erstmal gehalten hat, heute an dem Tag zur Aufnahme. Heute ist Donnerstag, der 30. Mai. Und die Aktie konnte zumindest wieder ein bisschen vom Tief aufholen. Zumindest die Unterstützung. Der Trend, der hält nach wie vor. Das sind schon mal positive Nachrichten. Ein weiteres Unternehmen, welches nicht so oft Thema war bei uns im Podcast und trotzdem tolle Quartalszahlen gemeldet hatte, war Pure Storage.
Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, ein Unternehmen, welches sehr spannendes Geschäftsmodell, gerade auch im Hinblick der KI. Du kannst gerne mal die Webseite öffnen, dann direkt auch gleich noch mit erklären, wo sie ganz genau drin sind, aber sie sind vor allem in den Speichermedien mit dabei. Oh. Und jetzt möchte ich erstmal kurz auf die Zahlen drauf eingehen, und zwar übertreffen sie den Umsatz tatsächlich um fast über 30%, den Gewinn um über 30%, die Erwartungen über 30%, und umsatzseitig sind sie auch deutlich über den Erwartungen gelandet. 17,7% Wachstum. Also sprich, hier hat sich die Dynamik beschleunigt. Ein sehr gutes Quartal haben wir hier gesehen. Der Abo-Umsatz mit $346 Millionen ist oder macht mittlerweile 50% des Umsatzes insgesamt aus und ist 23% höher als im Vorjahresquartal. Die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen aus den Abos, also ARR, in Höhe von $1,4 Milliarden, entspricht einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr, und es liegen gerade $1,7 Milliarden Cash in der Bilanz. Der Ausblick, auch hier über den Erwartungen, deswegen die Aktie mit plus 9% richtig stark in den Handel gestartet, bis dann Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten und die Aktie dann auf plus 1 nur noch runtergeprügelt haben. Aber trotzdem, wir sehen hier ein neues Hoch, und das ist durchaus bullig zu werden, denn diese Aktie scheint auch ein gewisser Gewinner zu sein, was sich jetzt auch an den fundamentalen Daten erneut bestätigt. Nach einem letzten Quartalszahlen war das gleiche schon, Aktie ging gut hoch. Und jetzt kann man gut beobachten, wie diese Aktie an Dynamik und vielleicht auch Neubewertung weiter gewinnt.
Sie machen so Speichermedien,
genau,
ne?
Genau, Speichermedien. Und gerade das ist ja auch das Thema, dass es braucht viel Speicherkapazität, wenn es darum geht, Rechenzentren aufzubauen, KI zu trainieren, natürlich auch viele Daten, die da anfallen. Das ganze Thema Datenanalyse allgemein. Also da gibt es, denke ich, relativ viele Ansatzpunkte, wo Pure Storage durchaus demnächst oder auch noch in den nächsten Quartalen stark profitieren könnte. Nichtsdestotrotz, die Bewertung mittlerweile natürlich nicht mehr ganz so günstig. Was sagst du?
Ich bin gespannt. Also ich finde die Bewertung sehr hoch für das Wachstum. Also, ja, also
20 Milliarden Cap. Ne?
Ja, 20er KGV für 10% Umsatzwachstum, 13% Gewinnwachstum. Ja. Aber vielleicht wird es besser. Also also für mich aktuell nicht, kein Investment Case. Verstehe aber natürlich die Fantasie dahinter, und die Zukunft wird an der Börse gehandelt, und die scheint aktuell bei Pure Storage zu liegen.
Ja, bei der Bewertung müsste man davon ausgehen, dass die Dynamik des Umsatzes und des Gewinns Wachstums noch deutlich zulegen wird.
Ja.
Genau, also das wäre jetzt schon vorweggenommen, könnte man jetzt
aus Bewertungssicht
sehen. Ich auch, absolut. Ein Unternehmen, was noch nicht so lange an der Börse ist und was ich auch noch nie bei den Quartalszahlen erwähnt habe, aber auch schon durchaus mal hier zum IPO mal mit angesprochen hatte, Cover Group. Die Cava Group ist ein mediterranes Fast-Casual-Restaurantkette. Ähnlich wie McDonald's, kleiner, gesünder vielleicht, auch, also vielleicht gesünder, keine Ahnung, aber eben mit verschiedenen anderen Speisen und Getränken. Und sie meldeten tatsächlich erneut sehr starke Ergebnisse. Und da hat man im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, des Kalenderjahres, 8 Dollar Cent Gewinn übertroffen und 12 Dollar Cent als Ergebnis rausgegeben. Ja. Das heißt, man hat eigentlich tatsächlich hier richtig stark performt. Umsatzseitig ist man mit 13,5 Millionen mehr Umsatz durch dieses Quartal gelaufen. Das ist ein Wachstum von 27,5%. Sehr, sehr stark. Also man hat 14 neue Restaurants eröffnet. 323 sind es jetzt insgesamt. Mhm. Umsatzwachstum von den bestehenden Restaurants, finde ich eine wichtige Kennzahl, ist bei 2,3%. Finde ich trotzdem gut, auch wenn es nicht viel klingt, weil ja aktuell der Trend ja gar nicht so sehr ist. Wir sehen es ja an den anderen Franchise-Geschichten, dass die jetzt nicht wirklich mit Wachstum geglänzt haben in den letzten Quartalen. Und deswegen muss man schon sagen, recht robust. Auch die Gewinne, Margen und der Cashflow weiten sich weiter aus. Die komplette Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde angehoben. Die Aktie nicht umsonst 6% in die Höhe geschossen und auch am Folgetag, also sprich heute zum Donnerstag, auch nochmal deutlich im Plus. Das IPO ist jetzt knapp ein Jahr her. Die Aktie über 105% Kurs plus gemacht, muss man sagen. Und mittlerweile mit 9,4 Milliarden Dollar auch kein Penny Stock.
Ich habe ja nachher noch ein Unternehmen dabei, wo ich eingestiegen bin, die auch qualitativ hochwertige Restaurants betreiben. Ich komme aber nicht auf die Webseite von der Carver Group. Da sagt Cloudflare, nee, du nicht.
Ja, genau. Nur es geht nur die Investor Relations. Die geht auf.
ER-Seite funktioniert. Es
sind zwei leckere Salate abgebildet, aber mehr auch nicht. Aber zumindest das Geschäftsmodell ist erklärt. Was mich interessieren würde, vielleicht ist ja jemand aus der Community, der die schon mal in den USA war und da vielleicht auch schon mal bei der Carver Group speisen durfte. Mhm. Würde mich wirklich mal interessieren, wie ist die Qualität? Was sind so die... Ja, die Eckdaten dazu. Allgemein, was ist so Besonderheit an diesem Laden? Ich meine, ich sag mal, theoretisch kann das jeder eröffnen, aber wenn man da irgendwas Spezielles hat, ein USP hat, dann wäre das doch mal interessant. Und schmeckt's. Ja, am Ende ist das ja das Entscheidendste. Ne?
Wir sind fast 900% im Plus bei der Aktie von Nvidia.
Wo?
In Wikifolio. Unserem Wikifolio, also unserem Fonds. Und ich hatte es schon gesagt, diese Woche war ein wirklich sehr schöner Bericht über Taiwan und Nvidia im Handelsblatt. Oder was heißt ein schöner Bericht, aber es wurde mal dargelegt, so was die Risiken sind. Und was ich gar nicht wusste, Marcel, ist, dass tatsächlich 100% der Chips von Nvidia aus Taiwan stammen. Nicht, also von TSMC, aber nur in Taiwan gefertigt, weil das Know-how Taiwan, also selbst wenn sie Fabriken woanders bauen, das Know-how, um diese Chips zu bauen, behalten sie in Taiwan. Und der Ökonom Jürgen Mattes vom Institut der deutschen Wirtschaft sagt, der globale KI-Boom steht auf einem fragilen Fundament, solange die Welt so stark auf Nvidia und TSMC baut. Nvidia-Chef Jensen Huang weiß um die Gefahr und sagt, Taiwan ist das Epizentrum der weltweiten Technologielieferkette. Das hat er vergangene Woche auch gesagt. Die Technologiebranche ist sehr stark von Taiwan abhängig. Wir wissen selber, der Konflikt, der spitzt sich gefühlt immer ein bisschen zu und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber mich würde es nicht wundern, wenn auf einmal in den Nachrichten der Ticker kommen würde, China sagt, Taiwan wird jetzt wieder China. Es wäre sehr interessant, wie würde da die Nvidia-Aktie reagieren? Also ich denke, da könnte es zu einem wirklichen Kurssturz kommen.
Ich denke, es wäre dann den ganzen Markt betreffend. Also es ist, dann, denke ich, ein ganz anderer Impuls als noch der Überfall auf das alte Russland.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Nvidia-Aktie 50% verliert.
Sie wird sicherlich sehr stark zusammenbrechen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Auch andere Aktien, gerade im Halbleitersektor, würde ich sagen, komplette Sektor wird einbrechen, egal wohin. Also das gibt's. Ist schwer einschätzbar dann, wohin es genau geht, aber ist natürlich ein Riesenrisiko.
Wie, du bist ja auch investiert, mehr als 1000% im Plus. Mhm. Wie schätzt du das ein? Also lässt dich das kalt oder überlegst du schon, dich vielleicht auch mal mit Put-Optionen abzusichern oder irgendwas? Also würde mich mal interessieren, wie hast du das überhaupt so auf dem Schirm, dieses reale Risiko?
Also das Taiwan-Risiko ist natürlich bewusst, keine Frage, dass er generell so, ne, das wird den ganzen Markt dann natürlich auch mitnehmen. Das ist ja dann auch nichts, was jetzt nur Nvidia vorbehalten ist. Allerdings sehe ich das tatsächlich noch nicht so akut, was daran liegt, dass China aktuell innenpolitisch sehr große Probleme hat. Wirtschaftlich sind sie relativ schwach am Wachstum, müssen wieder zu Wachstum finden. Und das ist, glaube ich, gerade nicht das, was China gerade im Fokus hat. Also auch wenn sie immer wieder mal mit dem Säbeln rasseln, aber ich hoffe es natürlich für Taiwan nicht. Das ist ganz klar, das steht in allererster Linie das Wohl der Menschen dort. Keine Frage, die zu Freiheit streben. Ich glaube aber aktuell ist es so, dass es noch ein bisschen, Gott sei Dank, besser wäre gar nicht, aber dass es entfernt liegt, weil man einfach gerade andere Baustellen auch innenpolitisch hat, die man sich...
Aber ich frage mich, Wie hoch schätzt, also wie du mit dem, also ich, für mich wäre es ein untragbares Risiko, deswegen bin ich auch hier nicht investiert.
Ja, nee, ein untragbares ist es nicht. Also Nvidia ist nach wie vor führend in allen dem und ja, auch wenn sie da die Chips beziehen, am Ende des Tages wird es dafür, ich denke auch TSMC hat Plan B und C im Petto, denn sie haben ja Werke auch weltweit und bauen ja auch weiter aus, weil sie genau diesem Risiko bewusst sind. Sie sind ja ein eigenständig denkendes Unternehmen, welches natürlich nach wie vor ihren Markt bedienen werden. Also ich glaube, die langfristige Geschichte wird dahinter trotzdem noch instand halten. Natürlich wird die Delle riesig sein, das ist keine Frage.
Also du traust dir zu, das auszuhalten?
Ja, wer einen Plus aushält, kann auch, also klar, ich sage jetzt nicht, dass ich mal irgendwann nicht Gewinne mitnehme, das wird wahrscheinlich wieder vorkommen, gerade jetzt nach einem Aktiensplit lässt sich das natürlich leichter realisieren, auch zu kleineren Anteilen, aber ich sehe es, würde es sich nicht genau deswegen, also wenn ich jetzt auf solche hohen Risiken, die geopolitischer Natur sind, reagieren würde, müsste man, das ist eigentlich ein zu hoher Angstfaktor, da müsste man im Prinzip schon aus allen anderen Sachen wegen irgendwelchen Gründen auch schon wieder raussteigen. Da gibt es immer irgendwo was, wo man sagt, oh nee, wenn das eintritt, dann muss ich hier die Aktie verkaufen. Also daher würde ich es vielleicht nicht unbedingt in die extremste Übergewichtung reinführen, dass das Depot dann so extrem
ist. Genau, und das, glaube ich, ist ein Riesenpunkt.
Da muss man natürlich gucken,
Den möchte ich heute auch allen mitgeben.
Beachten. Ausbalancieren.
Ausbalancieren, wirklich mal schauen, was da passiert. Auch so ein bisschen beschäftigen mit dem, wie ist das mit dem ganzen Konflikt? Woraus kommt der? Ist der begründet? Etc. Sich da wirklich eine Meinung bilden. Wie gesagt, wenn es passiert, dann wird wahrscheinlich, ja, es richtig krachen.
Ist ja auch eine andere Frage, wie das dann stattfindet. Also Taiwan wird sich wahrscheinlich dann auch irgendwo, Gott sei Dank, dann auch wahrscheinlich
wehren. Ja, also da ist das Handelsblatt auch drauf eingegangen, hat auch das mal die militärische Stärke verglichen. Das wäre
aber die Frage schwierig. Ist ja dann wiederum andererseits.
Und ob die Amerikaner,
ja, ich weiß nicht, ob das tief ist, sind ja keine Militärexperten, keine Ahnung, ne? Wie man schon immer so schön sagt, aber welches Interesse hätte China dann, wenn sie schon versuchen, Taiwan wieder einzunehmen, gerade auch diese wichtige Industrie, die sie ja dann am Ende doch zu eigen machen wollen, die zu zerstören wollen sie ja auch nicht. Also die Frage ist natürlich, sollten sie, und das ist sehr wahrscheinlich, dann wahrscheinlich auch gelingen, dass Taiwan dann zu China wieder im klassischen Sinne gehört, und auch leider für jedes Weltbild, dann werden sie ja trotzdem weiter dieses Unternehmen ganz nach vorne treiben. Also vielleicht auch das über andere Wege natürlich dann abbauen. Ne? Keine Ahnung, das ist ja dann die Frage, wie es China dann macht. Aber ich glaube nicht, dass das dann operativ langfristig so eine Riesenlücke schließen wird.
Ich bin gespannt.
Aber das ist dann die Frage auch geopolitisch zwischen USA und China. Und das kann man alles nicht so wirklich vorhersehen. Und da muss man sich ein bisschen absichern, aber ich würde es auch nicht übertreiben. Trotzdem sollte man es auf dem Schirm haben, ganz klar. Ein IPO in Deutschland gibt es, und zwar Nordic Capital ist ja ein Private Equity Unternehmen. Und sie haben ja schon immer wieder mal Unternehmen gekauft, ne, aufgehübscht, an die Börse gebracht. Und sie haben 2015 Sunrise Medical gekauft. Und das ist ein Rollstuhlhersteller, der da mittlerweile doch recht groß und bekannt ist. Und es wäre nun mittlerweile das dritte IPO in diesem Jahr, was von einem Private Equity Unternehmen an die Börse gebracht worden würde. Renk kam ja von Triton, also der Rüstungshersteller. Douglas ist ja von CVC gekommen und das wäre jetzt im Prinzip die dritte Variante von einem Private Equity Unternehmen, welches einen Teil seiner Investitionen an die Börse bringt. Und im Sommer soll es dann soweit sein, beim Prime Standard, also sprich Frankfurt, an der Börse. 240 Millionen Euro soll man einnehmen. Und das Geld wird natürlich dafür verwendet, Schulden zu senken. Laut Bloomberg sind das dann 2 Milliarden Bewertung bei einem Umsatz von 636 Millionen Euro und einem EBITDA von 118 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr. Der Free Float nach dem IPO soll zwischen 30% und 40% liegen.
Schon ordentlich, ne?
Das ist okay und das ist gut, aber Vorsicht, das heißt 60% liegen noch bei Investoren. Irgendwo rum, da muss man ein bisschen aufpassen, dass die vielleicht nicht zu sehr dann vergolden, wenn die Aktie ein bisschen zu gut läuft. Das hat man dann doch bei TeamViewer und immer wieder mal bei anderen noch gesehen, dass das auch immer wieder mal zurücksetzen und auch ein Problem in der Performance zählen könnte. Trotzdem, schöner Börsengang, interessantes Unternehmen aus dem Mittelstand.
Die haben, den gehört Thule. Thule. Ganz interessant, gibt es ja für Kinder, für kleine Anhänger etc. Also die haben einiges auf dem Kasten.
Ja, ist ich auch bin, kein kleines Unternehmen, ne, mit 636 Millionen.
Und das ist ein deutsches Unternehmen?
Ja. Also offenbar.
Cool.
Also wollen sie sich in Deutschland listen?
Oh, dann sind sie bestimmt Kanadier.
Weil wer soll es sonst
machen? Dann sind sie Kanadier.
Dafür haben sie zu viel Umsatz.
Nee, cool. Also Ich bin gespannt, es kommt. Nächste Woche, Marcel, du fährst ein E-Auto.
Ja.
Also DieselfahrerInnen.
Aber ich fahre viele Tankstellen aus beruflichen
Gründen. Da bin ich gespannt, was du berichten wirst. Ab Mittwoch darf nämlich klimaschonender HVO100 Diesel an Tankstellen in Deutschland verkauft werden. Was ist der Vorteil? 90% freundlicher als der Diesel, dafür 20% teurer. Geil. Weniger ist mehr, ist dann wahrscheinlich hier das Stichwort. Und wie kann das passieren? Also bei dem Verbrennen von HVO wird nämlich ähnlich viel CO2 freigesetzt wie beim herkömmlichen Diesel. Da dieser CO2 jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen stammt, ist die Klimabilanz besser. Es kommen lediglich die Emissionen zum Tragen, die bei der Herstellung des Kraftstoffs angefallen sind. Dazu verbrennt der HVO 100 geruchsärmer. Der Ausstoß von Feinstaub, Partikeln und Stickoxid ist geringer. Klingt ja schon mal besser, ist ja auch das immer, was, glaube ich, die FDP immer gefordert hat, E-Fuels etc.
Technologieoffen.
Genau, technologieoffen. Nicht alle Dieselfahrzeuge können das tanken, also bitte nicht zur Tanke ranfahren und einfach rein.
Steht, glaube ich, schon im Tankdeckel, da gibt es so eine gewisse
Bezeichnung. Steht drin und ich bin gespannt. Jetzt ist meine Spekulation, dass die Verbio-Aktie dieses Jahr davon nochmal profitieren wird. Das wird wahrscheinlich... Wir stehen bei 22,86 €. Komm, wir verdoppeln.
Wow. 44 wird dir am Ende des
45
Jahres 45
wird drüber.
Ui, na, das ist aber eine schöne Spekulation.
Ich bin heiß.
Ich glaube, Charttechnisch könnte im Boden gefunden sein bei Verbio. Durchaus interessant, ja.
Okay, Verbio wird bis Ende 2024 über 45 € je Aktie stehen.
Ja.
Bäm!
Ich bin gespannt tatsächlich, ob das sehr häufig angenommen wird. Also erstmal muss es ja überall angeboten werden. Das wird natürlich auch eine Weile dauern, bis das ausgerollt ist. Und dann ist die Frage, ob die Kunden bereit sind, 20 Cent pro Liter mehr auszugeben für etwas, oder für den CO2-freundlicheren Diesel, was es ja dann zweifelsohne ist. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber auch da sehe ich tatsächlich ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, denn Philipp, wir wissen ja, der CO2-Preis, der steigt, der wird immer weiter auch in die, Kraftstoffe mit hineinfließen preislich. Also vielleicht ist dann irgendwo dann der Break-Even erreicht, dass man sagt, okay, das kostet nahezu gleich viel. Und dann ist ja die Wahl eigentlich relativ einfach, weil da muss man schon menschlich ziemlich daneben sein, um dann den normalen Diesel, oder das Auto darf es natürlich nicht annehmen, ne? Das ist natürlich eine andere Frage. Aber für die Fahrzeuge, die es können, wäre das doch eigentlich dann eine kluge Geschichte.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, warum nicht? Alles, was hilft, ist doch gut. Ne? Also da muss man ja nicht, was soll man da so gegen sagen? Einen Deal, der eigentlich schon sehr festgemacht war, zumindest für die BHP-Aktionäre, der wird jetzt nicht stattfinden. Denn die BHP, ein Rohstoffunternehmen, Bergbauunternehmen, möchte oder wollte ja die Anglo-American übernehmen. Und das wäre so der größte Bergbaudeal seit über einem Jahrzehnt gewesen. Und nun wird der abgesagt. Es wird kein neues Angebot geben oder auch kein festes Angebot, einfach aufgrund dessen, weil man sich nicht einigen konnte. Zitat, wir konnten mit Anglo-American keine Einigung über unsere spezifischen Ansichten hinsichtlich der südafrikanischen regulatorischen Risiken und Kosten erzielen, sagte BHP selbst. Man sei enttäuscht, dass Anglo keine weiteren Gespräche führen wollte. 50 Milliarden Dollar standen hier im Raum, also sprich auch eine gewisse Aufwertung nochmal für das Unternehmen. Aber das kommt eben jetzt nicht zustande und jetzt wird auch spekuliert, ob vielleicht andere Bieter hier in das Wettrennen mit einsteigen werden und Anglo-American vielleicht übernehmen werden. Das bleibt jetzt abzuwarten. Auf jeden Fall die PHP-Aktie dementsprechend wenig erfreut. Wäre natürlich ein cooler Deal gewesen.
Ah, krass, ja. Also es scheint auch so, wie wir es gerade hier bei Seeking Alpha auch sehen, dass Anglo-America noch ein bisschen mehr Zeit wollte, um das ganze Thema zu durchdenken. Aber BHP sagt, nö, also ist natürlich, zeigt natürlich auch eine Position der Stärke, ja.
Ja, klar, ja.
Genau. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass man denkt, das machen wir ja noch so einen kleinen Zock. Schauen wir mal, was hier passiert. Interessant. Einen weiteren Deal gab es in meinem Depot, da scheint es zu geben. Und du hast mich darauf hingewiesen, nämlich die Brookfield Asset Management, kurz BAM, steht kurz vor der Übernahme des französischen Anbieters für erneuerbare Energien Neon EN. Wie spricht man das denn dann aus?
Neon. Wahrscheinlich
Neon.
Schon.
Ne?
Ja.
Neo EN. Neon.
Du kannst ja auch Neo-EN sagen.
Pizzatyp wählen.
Okay, also ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, ja.
Genau, und das macht das ganze Thema alles Ja, wie gesagt, nachhaltig Brookfield Asset Management, will man das zusammen machen mit Brookfield Renewable Partners und Temasek, dem Staatsfonds aus Singapur. Und man will 53% der Anteile übernehmen. Der Wert des Eigenkapitals des Unternehmens wird dabei auf 6,1 Milliarden Euro geschätzt. Im Erfolgsfall will Brookfield hier noch Geld, ja, nachsteuern, um das Kapital zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Also finde ich eigentlich alles ganz cool. Und ach so, es gibt sogar einen Börsen, die Aktie ist an der Börse.
Ja, genau.
Neo EN.
Mhm. Da, siehst du, live wird hier auch mal eine Begeisterung.
Ja, ist ja mal interessant. Oh, die ist jetzt schon hochgeschossen. Also
ja, klar, ja.
Jetzt bitte hier nicht einsteigen.
Ja, Bekanntgabe, also bei Neo EN wird euch jetzt nicht einsteigen. Bei BAM kann man das durchaus machen, wenn man sagt,
ich finde definitiv. Das gut. Geiles Unternehmen, nochmal mit beschäftigen. Die wollen ja die Dividende auch richtig anheben die nächsten Jahre. Also wenn das kommt, was sie sagen, zu meinem Einstandskurs, hätte ich dann in, ich glaube, 5 Jahren eine Dividendenrendite von schon 8%.
Das wäre natürlich sehr, sehr gern gesehen, ne? Muss man auf jeden Fall so sagen. NeoEN ist im Prinzip ja auch schon mal deutlich höher bewertet gewesen, aber das war eben auch schon eine Weile her, denn gerade nach Corona sind sie richtig stark gestiegen und dann doch auch ordentlich zusammengefallen und deswegen ist vielleicht die günstigste Stunde, bevor die Aktie dann so langsam wieder zum Leben erweckt, weil eben die nachhaltigen Themen wieder so ein bisschen in der Börse mehr Fahrt aufnehmen, war es vielleicht ein kluger und guter Zeitpunkt hier zuzuschlagen von Brookfield, muss man an der Stelle sagen.
Definitiv. Kommen wir zur Frage der Woche. Die hast du uns mitgebracht.
Genau,
die möchtest du einmal vorlesen?
Ja, sehr gern. Und zwar, hey ihr zwei, vielleicht könnt ihr in der nächsten Folge mal drauf eingehen, warum die eher langweiligen, in Anführungsstrichen, Dauerläufer wie McDonald's, Deere, Air Liquide, LVMH und Co. momentan alle in einem Abwärtstrend gefangen scheinen und ob sich hier demnächst gute Chancen ergeben könnten. Philipp, deine Meinung?
Ich kann darüber nur spekulieren und ich glaube, man sagt ja, der Aktienmarkt macht normal so zwischen 8% und 9% und die Aktienmärkte sind in den letzten Jahren verdammt gut gelaufen und hier wird einfach gerade gefühlt so ein bisschen Luft auch mal rausgelassen. Dafür läuft so gefühlt auch schon wieder ziemlich viel Schrott nach oben, aka zum Bitcoin. also ich halte das alles nicht für schlimm, was da jetzt gerade so passiert und wie du schon sagst oder wie er auch geschrieben hat, da ergeben sich Chancen. Also er sagt ja selber, Qualität gefangen, das ist wie so ein kleiner Rabatt, den man halt mal kriegt. Viel schlimmer wäre es, wenn, ja was weiß ich, man jetzt Unternehmen kaufen würde, die ja, wo fundamental nicht viel unter der Kette ist, Beyond Meat etc. Ja. Oder Oatly oder Bed Bath & Beyond, gibt es überhaupt noch, oder GameStop etc., Robinhood, also das ist alles, ja, ich finde es alles nicht schlimm. Ich sehe das eher als Chance.
Ja, bin da völlig bei dir, kann man auch so kurz und bündig stehen lassen. Das sind alles Chancen, vor allen Dingen, weil das jetzt auch keine wahnsinnig starken Rücksetzer sind. Also du hast schon gesagt, die Aktien sind gut gelaufen. Hier und da kommen auch mal Gewinnmitnahmen. Ein bisschen Unsicherheit ist wieder eingetreten, weil die Zinssenkungen wieder verschoben werden, weil es eben doch nicht ganz so runterging mit der Inflation und die Wirtschaft vor allem auch immer noch relativ robust ist.
Ja.
Andererseits natürlich trotzdem auch ein paar Schwierigkeiten jetzt gezeigt wurden bei McDonald's zum Beispiel. Da hat man schon ein bisschen erkannt, okay, die Quartalszahlen waren nicht wunderbar. Deswegen auch mal ein Rücksetzer, der so um die 10-15% auch mal wirklich völlig normal ist.
Ja, und ganz ehrlich,
keine Sorge.
147% in 10 Jahren. Für McDonald's ohne Dividenden, ja, 147%.
Genau.
Das ist super.
Sehe jetzt als Chance, schön, dass man die Chance hat, mal
reinzukommen. Wer vor 10 Jahren gekauft hat, schauen wir nochmal, wie der Kurs war vor 10 Jahren, Marcel. Dass wir einfach mal auch mal die Dividende von heute mal ins Verhältnis setzen, was das für eine Dividendenrendite ist. Also, 101 Dollar, die war, nehmen wir mal an, wir haben dann auch, da ging es mal runter, unter 100 Dollar, wir haben für 100 Dollar gekauft, ja. Also, wir haben 1,67 Dollar, das mal 4. 6,68 Dollar, das ist eine Dividendenrendite von 6,68%. Das ist, also hier gibt es eigentlich nicht wirklich Rücksätze. Also das sind schöne Rücksätze, das sind gesunde Rücksätze.
Absolut, genau. In einem Markt, der natürlich nie nur nach oben läuft.
Ja, ne? Deswegen also Chancen sehen, erkannt, Qualität erkannt.
Check.
Attacke.
Jetzt nur noch zuschlagen.
Jetzt sind die Zeitpunkte und deswegen habe ich auch ziemlich viel gemacht. Ich warte hier auf ein IPO.
Oh, okay.
Wo ich sogar hier wieder spekulativ in so einen Hype einsteigen würde. Miramid.
Nochmal bitte?
Mhm.
Wiederhol nochmal, wie heißt
Miramit.
Miramit.
Aus, okay. Aus Deutschland. Und dieses Unternehmen produziert echtes Schweinefleisch, geil, aus tierischen Stammzellen. Und kein Tier muss dafür sterben. Machen wir es kurz, es dauert 6 Wochen. Es ist günstiger als eine Kuh. Viel tierfreundlicher. Ich persönlich sage dir, ich würde es essen.
Umweltfreundlicher.
Umweltfreundlicher. Tierfreundlicher. Ich würde es wirklich essen, dieses Fleisch.
Warum denn auch nicht,
wenn also,
es genauso ist?
Verdammt gut, ja. Also Prototypen existieren, das wird, glaube ich, ein Megatrend. Wenn da was wirklich kommt, und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann, wenn es ums nackte Überleben geht, auch so eine Tyson Foods tatsächlich so ein Unternehmen kauft.
Kann durchaus sein, ja, wenn sie es dann noch können. Wenn sie es zu spät erkennen, ist immer die Frage, wann man sowas erkennt.
Ich bin gespannt, wer sich, das wird mal interessant werden, oder ich glaube, es wird ein Großer, der sowas anbieten wird, eine Nestlé, eine Unilever, irgendeiner wird sich den richtigen schnappen.
Ja, das stimmt, das ist natürlich, also kann man hoffen, dass es vielleicht vorher an die Börse geht, damit man davon auch noch profitieren kann, und auf der anderen Seite ist es natürlich eine schöne Sache.
Mein Top der Woche, der nächste Megatrend.
Ja.
Fleischlos.
Natürlich dann auch ein echtes Short-Szenario für Beyond Meat, ne? Also Beyond Meat würde dann wahrscheinlich ganz schön Probleme bekommen. Weil, warum sollte man dann nicht auf die Alternative zurückgreifen, wenn es gleich schmeckt? Ne, muss man immer natürlich mit erwähnt haben.
Ja, ne, die Aktie, Wahnsinn. Weißt du noch, als ich verdoppelt habe am Tag des IPOs, wir sind jetzt bei $7.25.
Ja, klar. Ist natürlich auch schwer dann, ne? Das machen alle nach. Und
92%, also es war echt lecker, oder ist ja auch echt lecker.
Ist nach wie vor lecker, absolut. Aber es ist natürlich teuer, und das ist ja auch das Thema. Also viele andere machen es günstiger, dann hat man natürlich die Regale mittlerweile mit veganen und vegetarischen Sachen voll. Und es sind ja auch gute mittlerweile. Wir essen es auch gern, weil es einfach super lecker schmeckt mittlerweile.
Mehr Schulden als Marktkapitalisierung.
Immer gut, ja. Gutes Zeichen.
Da ist dann auch nicht mehr viel Fantasie für eine Übernahme.
Nee, müsste man schon ein bisschen viel hinlegen. Ne? Mein Top der Woche ist Palantir. Sie erhalten einen neuen Großauftrag aus dem US-Verteidigungsministerium in Höhe von $480 Millionen. Natürlich bis 2029 ja dann auch gezogen. Ne? Also da gibt es immer jedes Jahr quasi einen gewissen Teil. Und es geht um einen, ja, für einen Prototyp seines Marvin-Systems für künstliche Intelligenz. Und das hat man letztes Jahr wohl schon veröffentlicht, dass das Pentagon da quasi ordentlich, also so ein direktes Programm hat, ein System von Palantir. Und das ist Unternehmen ist eben Teil dieser KI-Überwachungs- und Zielsystems des Ministeriums, und das nennt sich eben Marvin. Und ja, jetzt gibt es eben den vollen Auftrag. Dementsprechend ist die Aktie im Plus mit 2,6% und natürlich auch wieder ein Kurstreiber, der hier ein bisschen zu Fantasie führt. Ich finde es gut von Palantir, dass sie so einen Fuß in der Tür haben im staatlichen Segment. Das tut natürlich erstmal gut auf der einen Seite, weil man natürlich auch Wachstum erzielen kann, und auf der anderen Seite auch immer ein gutes Aushängeschild an den privaten Sektor, dass man eben da auch neue Aufträge gewinnt.
Ja. Kommen wir zu einem Monster-Flop. Unser Kabinett der Bundesregierung hat gestern am 29.05. das Rentenpaket 2 beschlossen. Und ich finde es krass, dass auch Herr Lindner damit macht, mit der FDP.
Ja, das heißt krass, es ist halt, um da mal kurz reinzuspringen, es ist halt einfach immer ein Kompromissding. Ne? Ja. Entweder du machst gar nichts und lässt es halt stehen, oder kriegst halt diesen Kompromiss durch. Das ist halt.
Aber jetzt ist es halt so, dass gesetzlich garantiert wird, gesetzlich garantiert, ja, das ist so, wir wissen doch gar nicht, was 2039 ist. Und jetzt wird gesetzlich garantiert, das heißt höhere Steuern, dass das Rentenniveau nicht unter 48% des Durchschnittslohns fallen soll. Das ist unfassbar. Aktuell zahlen ja, glaube ich, schon 2 arbeitende Menschen, 1 Rentner. Und dieses ganze System, sagen ja auch sehr viele Experten, steht oder wird irgendwann kollabieren. Dafür gibt es jetzt das Generationskapital, Aktienkauf auf Pump. Haben wir auch schon hier gesprochen. Aktuell bei der Zinslage ist es natürlich ein Genickschuss, bei 6-7% mit der Tilgung etc. da in den Kapitalmarkt zu investieren. Es ist laut Hubertus Heil ein Zeichen der Leistungsgerechtigkeit. Er sagt selber, mit dem Rentenpaket 2 stabilisieren wir das Rentenniveau dauerhaft und schaffen ein Generationskapital, um zukünftige Beitragszahler zu entlasten. Das sagt er auch schon, hier wird nochmal jemand richtig belastet. Christian Lindner sagt, weitere Rentenpakete werden folgen. Die Beiträge in der gesetzlichen Rente werden aufgrund der alternden Gesellschaft voraussichtlich bis in die 30er Jahre steigen, wenn sich nichts ändert. Und deshalb wird das Rentenpaket 2 von heute der Vorläufer für das Rentenpaket 3, 4 und 5 sein. Jedenfalls weitere Anstrengungen, die Beiträge für die Bürgerinnen und Bürger in den 30er Jahren zu begrenzen.
Ja.
Ja, die CSU sagt, es ist ein Rohrkrepierer, eine Mogelpackung, weil laut dem Gesetzesentwurf steigen die Rentenausgaben mit der Reform bis 2045 von 372 Milliarden Euro auf. Magst du schätzen? Hm. 802 Milliarden Euro. Hm. Das ist unfassbar.
Ja, das ist sehr viel vom ganzen gesamten BIP. Ne? Das darf man
nicht
vergessen.
Das ist Wahnsinn. Das ist, und das sind ja auch nur Steuergelder. Die gehen einfach von linke Tasche in die rechte Tasche.
Ja. Ja, und fehlen natürlich an anderer wichtiger Stelle. Ja, ne?
Es ist keine Investition, ja.
Man
sorry.
Kann ja
und
viele Sozialstaaten machen, aber
stell dir mal vor,
das Geld könnte man ja gerade da besser einsetzen.
Wir haben diese schöne ETF-Tabelle gemacht. Man würde einfach nur, wir machen es jetzt nochmal auf. Nur, lieber Staat, man würde einfach für die Leute heute anfangen, 10 Euro monatlich im Sparplan zu machen, ja. Nehmen wir den FunEgg Develop Market, 10 Euro im Monat. Heißt pro Person 67 Euro, ja, 67 Jahre. 67 Jahre, ich sag's nochmal, 10 Euro im Monat. Das heißt, man hat dann eingezahlt 10 mal 12 mal 67, 8040 Euro. 8040 Euro bei einer Dividende von 4%, die um 10% wächst und einem Kurswachstum von, ja, im Schnitt 10% vor Steuern. Egal, kommt man auf eine monatliche Zusatzrente von Marcel 2274 Euro pro Person.
Ja, das wäre langfristig gedacht, ne?
Wahnsinn, das ist ein Vermögen pro Bürger von 909.000 Euro.
Ja,
das,
was soll man dazu sagen?
Was? Also sorry, ja, ich könnte kotzen.
Ja,
das es tut mir in der Seele weh, wirklich.
Ja, das ist traurig, das stimmt.
Wenn ich sehe, was hart arbeitende Menschen, ja, das ist ja, und ich kann es ja mal sagen, nur sagen, wir sind sehr privilegiert oder wir arbeiten auch sehr viel und sehr hart für das, was wir haben, aber es gibt halt auch Menschen, die nicht in der Lage sind, das zu machen und auch die werden zur Kasse gebeten. Und ich kann es immer nur wieder sagen, mein Taxifahrer, der sagt, da sagen selbst die Leute auf dem Amt zu ihnen, es wäre besser, für ihn ein Bürgergeld zu nehmen und er sagt, Philipp, was soll ich machen? Ich kriege nur Mindestlohn, aber ich will doch auch meinen Jungs ein Vorbild sein. Und auch ihn wird das ja proportional viel härter auch treffen. Ja, wenn er dann auch noch mehr abgeben muss.
Nochmal im Hinblick auf eigene Rente, ne? Das
genau, ist ja klar, im Hinblick auf die eigene Rente.
Und Co.
Es ist unverantwortlich.
Schwieriges Thema, was schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ja eigentlich ein Problem ist und was halt nie erkannt wurde oder nie angegangen wurde. Und ich
es tut mir leid.
Man macht was, das ist, finde ich, erstmal immerhin. Man packt endlich dieses Thema an, was man ja schon über Jahrzehnte nicht gemacht hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es ist natürlich nur ein kleiner Schritt, der muss natürlich viel mehr passieren. Und das auch einfach von heute auf morgen umzukreppeln auf eine ganz andere Basis, wird auch nicht gehen.
Nein.
Ist ja auch klar, ist natürlich schwieriges Thema.
10 und Euro im Monat.
Deswegen jeder, der es kann, und das kann fast zum Glück jeder in Deutschland, wenn es nur ein Zehner ist,
im Monat einfach Gas geben. Da geht man einmal im Monat Blut spenden oder Blutplasma, da hat man es schon.
Hat man schon mehr als ein Zehner, glaube ich.
Siehst du?
Ja.
Man tut Gutes für andere und für sich.
Genau. Ja. Aber da gibt es, denke ich, viele Wege, da zumindest ein bisschen was mit einfach ab.
Ich muss ja mal, soll ich mal meinen Puls messen?
Ja, genau, ehe deine Rennzeit noch verkürzt wird, aufgrund des Aufregens. Ne? Mein Flop der Woche bleibt ein bisschen im staatlichen Sektor, denn die US-Krankenversicherer, die standen diese Woche unter Druck, weil der United Health CEO Andrew Witty sich äußerte zu den Medicaid ganzen Geschichten dazu und das heißt ja, dass der Staat da auch was bezahlt und auf der Investorenkonferenz sprach er zu den jeweiligen Gästen, dass es einen Zyklus von mehreren Quartalen dauern könne, bevor die Bundesstaaten damit beginnen würden, Prämiensätze zu zahlen, die Kosten der Medicaid-Patienten angemessen decken. Das heißt, man geht also in Vorleistung, bevor dann das Geld vom Staat kommt. Wir haben diesen sehr langwierigen Neufestsetzungszyklus bei Medicaid hinter uns und müssen sicherstellen, dass all das, die Nutzung, die Raten und alles andere über einen mehrvierteljährigen Zyklus hinweg perfekt synchron bleibt. Wahrscheinlich wird es diesbezüglich einige Störungen geben, sagte Witty und verunsicherte damit auch direkt die Märkte, beziehungsweise dann auch die jeweiligen Aktien. United Health Aktie zeitweise -6%, Humana -3,5%, Molina -6% und die anderen natürlich auch leicht im Minus. Ich finde, schöne Chance auf langfristige Sicht, denn die Unternehmen sind kapitaltechnisch sehr gut aufgestellt. Ja, das könnte einige Quartale vielleicht ein bisschen zur Verwacklung geben. Könnte, heißt auch nicht, dass die gut aufgestellten wie United Health das auch wirklich sehr stark spüren, dass es der Markt am Ende spürt. Wir reden ja von Dauerläufern insgesamt und von Aktien, die, ja, ich sag mal, an sich trotzdem sehr, sehr stark dastehen in einem Segment, was ja sehr sicher und auch krisenfest ist, denn die Krankenversicherungen sind schon etwas, was natürlich nicht wegzudenken sind und tendenziell mit den Plänen auch nur mehr Kunden anlockt, ne? Das ist klar. Also vielleicht eine schöne Chance, hier langfristig einzusteigen, und trotzdem waren sie natürlich Flop der Woche, weil sie einfach auch unter Druck kamen.
Echt krass. Also, wie du schon sagst, da ist eine Chance wahrscheinlich da in diesem Sektor langfristig. Vielleicht auch jetzt ein prima Zeitpunkt für einen Sparplan.
Ja, willst du wieder bei United Health rein?
Nein. Aber
das Gehalt von United Health.
Das, glaube ich, ist eine coole Sache. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, kommen wir zu einer anderen coolen Sache. Und das ist der liebe Stefan von der Consorsbank. Der hat uns nämlich mal wieder seine Markteinschätzung geschickt. Wie gesagt, beachtet den Disclaimer. Die Consorsbank BNP steht nicht in irgendeinem Zusammenhang, dass sie irgendwie hier Einfluss nehmen auf den Podcast. Und auch für das Gesagte übernehmen sie keine Haftung. Stefan, zu dir.
Ja, hi, grüßt euch. Die Berichtssaison ist rum und man muss sagen, die war für europäische Unternehmen gar nicht mal so schlecht. Die sind zwar weiterhin ein bisschen langsamer gewachsen als die US-Pendants, allerdings ist der Wachstumsvorsprung von den Amerikanern ein Stück weit zurückgegangen. Also das sind schon mal für sich genommen ganz ermutigende Zeichen, zumal die Amerikaner, das darf man auch nicht vergessen, mal wieder von den glorreichen Sieben getragen wurden. Wenn man den Gewinnbeitrag von denen mal rausnimmt, dann hätten eigentlich die 493 verbliebenen Aktien im S&P negatives Gewinnwachstum aufs verglichen zum Vorjahr gezeigt. Also das sollte man dabei auch immer ein bisschen berücksichtigen, dass der US-Markt weiterhin sehr, sehr konzentriert bleibt. Ja, aber nichtsdestotrotz ist die Stimmung rund um Europa weiter eher mies, muss man, glaube ich, so sagen. Der ein oder andere von euch wird sicherlich den Economist kennen. Das ist eine britische Wirtschaftszeitung, und die kam zuletzt mit einem Titel raus, der da hieß Europe in Mortal Danger, also quasi Europa in tödlicher Gefahr. Das war zwar ein Titel, der sich ein Stück weit auch auf die politische Situation in Europa bezogen hat, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der Economist als Kontraindikator bei solchen krassen Headlines eigentlich fast genauso erfolgreich ist wie Jim Cramer von CNBC. Und das haben die interessanterweise sogar selber mal in der Geschichte aufgearbeitet, wo sie sich das mal angeguckt haben und haben festgestellt, dass sie auf Jahressicht tatsächlich bei fast 70% der Fällen, wenn sie so extreme Headlines hatten, als Kontraindikator sogar dienen, also dass das durchaus funktioniert hat. Denn unterm Strich, wenn wir mal auf die Fakten gucken, sieht Europa in meinen Augen zunehmend interessant aus. Die erwarteten Wachstumsraten für das Wirtschaftswachstum des BIP steigen, die erholen sich letzten Endes zunehmend. Und gleichzeitig steigen auch die Gewinnerwartungen, und die Gewinne, die wir sehen, auch bei Analysten, steigt zumindest auf der Gewinnseite der Optimismus. Da werden die Erwartungen, wie gesagt, eher nach oben geschraubt. Und nichtsdestotrotz ist die Bewertung immer noch vom Abschlag her verglichen zu globalen Indizes oder auch zum S&P immer noch auf Rekordniveau. Also das heißt, diese dahinterliegenden positiven Dynamiken sind bis jetzt noch überhaupt nicht reflektiert. Und was der Markt bis jetzt tatsächlich auch komplett ignoriert, ist, dass die sogenannte Shareholder Yield, also die Kombination aus Dividendenrendite und zurückgekauften Aktien, in Europa auf Indexebene zur Weltspitze gehört. Also britische Aktien bieten da mehr als 6%, europäische Aktien fast 5%. Und zuletzt wurden netto fast 170 Milliarden Aktien in Europa zurückgekauft. Also man guckt sich da an, wie viele Aktien werden zurückgekauft und was gab es an Neuemissionen. Und das ist dann quasi die Nettoveränderung der handelbaren Aktien. Und das war ein Marktwert von rund 170 Milliarden, der da jetzt zuletzt durch Rückkäufe vom Markt verschwunden ist. Hier sind natürlich insbesondere auch Banken sehr, sehr umtriebig, die zuletzt sehr, sehr stark auf Aktienrückkäufe gesetzt haben. Und Banken ist ein Sektor, da haben wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, den wir weiter mögen. Ja, und warum mögen wir Banken weiter? Das hat natürlich einerseits was mit Bewertungen zu tun. Die sind immer noch verhältnismäßig günstig, auch im Vergleich zum Gesamtmarkt. Wir sehen mittlerweile, dass der Return on Equity, also quasi das, die Eigenkapitalrendite, auch zuletzt wieder deutlich gestiegen ist. Das hat sich allerdings noch nicht in Bewertungen niedergeschlagen. Gerade Kurs-Buchwert-Verhältnis ist immer noch verhältnismäßig niedrig, spiegelt das noch nicht ganz wider. Und auch der jüngste Zinsanstieg, der historisch gesehen eigentlich immer sehr gut für Gewinne von Banken ist, das ist ja auch das, was sich die letzten ein, zwei Berichtssaisons angedeutet hat, der ist in unseren Augen auch noch nicht komplett reflektiert in den Kursen. Und das Ganze in Kombination mit einer weiter wachsenden Wirtschaft, mit einer stärker wachsenden Wirtschaft, sollte dazu führen, dass Banken auch weiterhin gute Gewinne liefern können, dass sie in der Lage sein sollten, weiter eigene Aktien zurückzukaufen und das unterm Strich dann natürlich auch stützend für den Sektor. Also das ganz klar weiterhin etwas mit sehr positivem Blick. Wo wir zuletzt immer sehr positiv waren, wo wir jetzt ein bisschen vorsichtiger werden nach einer extrem guten Performance, ist der Bereich Materials, also insbesondere Minenwerte. Die haben ja zuletzt sehr, sehr stark zugelegt, eine extrem starke Rallye, gerade auch Subsegmente. Kupferminenbetreiber die letzten drei Monate plus 40%, Silberminenbetreiber plus 53% sogar. Hier bleiben zwar die langfristigen Aussichten sehr positiv, kurzfristig könnte es aber sein, dass es hier eventuell eine Korrektur gibt. Also hier sind wir im Augenblick nicht mehr übergewichtet, sondern gehen eher auf neutral zurück und warten auf eine Konsolidierung, um dann vielleicht auch das Übergewicht wiederherzustellen. Das wäre es erstmal von mir. Ich sage wie immer vielen Dank und bis bald.
Dann kommen wir nun zum heutigen Thema in dieser Folge, nämlich den Depotrückblick und wieder an sich natürlich spannend, was Stefan dazu zu sagen hat, was so die Folgemonate betrifft und auch die Zukunft. Und ich finde, dass schon mal zumindest der Blick in die Vergangenheit auch immer mal auch was offenbart, dass man vielleicht hier und da auch Learnings erzielt. Philipp, bei dir gab es sicherlich auch einiges, was gekauft oder verkauft wurde. Du darfst gern beginnen. Was ist denn rausgefallen aus deinem Depot?
Nike. Es ist ja.
Hast nicht durchgehalten quasi, ne? Wir hatten es ja tief gekauft.
Aber ich war, glaube ich, ein bisschen plus. Also ich, ganz ehrlich, aber es ist fundamental. Ich hatte es mir ja auch angeschaut. Es wird schwierig sein, den Markt zu schlagen. Und deswegen habe ich dafür aber andere Unternehmen. Also ich habe erstmal Royalty Pharma aufgestockt. Zwei Drittel der Positionen sind jetzt voll. Ich habe bei Bayer weiterhin jede Woche 10 Euro. Mein One Egg Developed Market Dividend ETF auch gekauft. Und halt dich fest, Restaurant Brands. Ja, also viele reden ja im Moment so von McDonald's. Hm. Ich habe ein tolles Interview vom CEO bei Jim Cramer gehört. Und die wollen jetzt richtig bei Burger King das Ruder rumreißen. Und die Aktie ist nicht teuer. Also sie haben eine Bruttomarge von 58%, eine Nettomarge 30%. Sie sind hoch verschuldet, ja, das gehen sie gerade an. Sie haben eine starke Cash-Conversion, eine schöne Gesamtkapitalrendite und eine Gewinnrendite, die auch nicht schlecht ist. Sie haben eine Mega-Cash-Cow mit einem Franchise, das nennt sich Tim Hortons. Ich kenne das aus den USA und aus Kanada. Das ist so eine Art Starbucks mit Drive-In und wird gut angenommen, nimmt richtig viel. Und ich bin sicher, sie werden den Burger King-Turnaround hinbekommen. Und wenn sie das hinbekommen, glaube ich, wird diese Aktie, die aktuell auch eine schöne Dividende fürs Waden zahlt, ja, also über 3%, könnte ja sich gut entwickeln. Es ist eine spekulative Investition, würde ich es mal nennen.
Dass das aufgeht.
Genau.
Mhm. Ja. Okay. Ich würde meine Spekulation direkt raushauen.
Shortest du mich jetzt?
Thematisch, ja, du shortest. Ich glaube, dass die Nike-Aktie besser performen wird bis Ende des Jahres als Restaurant Brands.
Ja?
Ja.
Okay.
Ist eine Vermutung.
Besser laufen als Restaurant Brands. Nee.
Ich hoffe aber trotzdem. Ich hoffe nicht, ich bin ja bei Nike investiert, also sollte ich vielleicht nicht hoffen, dass du recht hast. Wie auch immer.
Ich nehme es sportlich.
Das wäre gut.
Okay.
Ja, ist ja auch nicht böse gemeint. Ist ja nur, also einfach nur eine reine.
Danke für nichts.
Du musst dich ja wohlfühlen mit dem Investment und ich glaube, also
Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zu Burger King jetzt jeden Tag gehe.
Ja genau, weil du bei Mac nicht mehr bist dann. Nein, es ist schon so, also Restaurant Brands, muss man ja sagen, fundamental sehr, sehr günstig, ne? Kann man ja wirklich nie mehr.
Genau.
Ja. Und die Dividende macht natürlich dann auch noch einher, ne? Das ist natürlich auch noch ein bisschen attraktiver als bei Nike. Und da lässt sich das Warten natürlich ein bisschen besser aushalten.
Gut. Läuft.
Okay.
Top, die Wette läuft. Ab jetzt, gespannt. Wir werden sehen.
Ich habe verkauft eine Altlast, Philipp. Ich habe Teladoc.
Nein.
Ja, ich
und
nicht mehr.
Morgen geht die nächste Pandemie los.
Ja, wollen wir es, also, nee, wollen wir es nicht hoffen, aber ich meine, ist mir egal. Nein, ist mir egal, diese Aktie war für mich jetzt einfach, ich kann es nicht mehr sehen. Workday habe ich auch verkauft nach den Zahlen, weil, also bei einem Ticken kleinen Minus, also minus 8%, das hatte ich mir so als Limit eingesetzt, zu sagen, okay, wenn die Aktie tatsächlich dahin fällt, dann ist der Trend gebrochen. Dann gehe ich halt wieder raus, ne? Dann gehe ich diesen Weg nach unten nicht mit. Das ist jetzt erstmal passiert. Workday, glaube ich, wird mir nochmal ein bisschen günstiger reinkommen können. Vielleicht bin ich dann auch wieder dabei. Tolles Unternehmen. Aber die Quartalszahlen zeigten deutlich, dass es auch ein Stück weit, naja, gebremstes Wachstum gibt. Wachstum ja, aber eben weniger als erwartet und auch relativ deutlich. Deswegen möchte ich hier da erstmal nicht dabei sein. War eher als Trade eher angelegt. Gekauft habe ich natürlich erstmal meinen Sparplan derart ausgelöst bei Starbucks, ganz klassisch. Ich habe eine kleine Position bei Main Street Capital eröffnet, einfach aufgrund dessen, dass natürlich trotzdem noch die Zinssenkungen ein Thema sind und die REITs spannend sind generell. Bei Main Street habe ich wirklich eine kleine Position, das würde ich auch nicht sagen, dass ich die ewig halte. Aber
die zahlen monatlich, ne?
Die zahlen ebenfalls monatlich, genau wie Realty Income. Und ja, ich lasse mich mal überraschen über die Performance. Sie sind ja nicht gar nicht so schlecht gelaufen für eine REIT. Und ich glaube, da ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machbar.
Sie machen ja so das ganze Thema Eigenkapital, Privatkredite im so Mittelstand, ne?
Genau, richtig. Und das, finde ich, ist zumindest etwas, was nicht ganz so das klassische Immobilienthema ist, sondern mal ein bisschen erweitert. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, um das Ganze mal so ein bisschen zu diversifizieren in der REIT-Geschichte. Und hatte ich eine Weile auf der Watchlist, ist gut 6% gelaufen.
Dividende.
Und das kann man ja erstmal mitnehmen, ne? Also was Defensives. Und ja, ich glaube, der Kurs selber wird nicht so stark einfallen über die Zeit. Meine
Sache. Wird interessant.
Ja, also. Schauen wir mal. Und dann gab es noch eine Chance, eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. Ein UBS-Analyst hat die Redcare Pharmacy-Aktie einmal in den Boden analysiert und hat gesagt, Kursziel 89 Euro, die Aktie von 100, ich glaube 113 runter auf knapp 100.
Ja.
Oder nee, 106 waren es, glaube ich, 106 Euro. Da habe ich mir dann doch dann die zweite Position gegönnt, die zweite Tranche. Dementsprechend glücklich bin ich darüber, weil es sich jetzt schon gelohnt hat. Die Aktie ist ja wieder hoch Richtung 215 gelaufen. Insofern hat sich im Prinzip das günstigere Nachkaufen auch jetzt schon ausgezahlt. Natürlich muss die Aktie auch weiter so verlaufen, das ist keine Frage. Aber für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Auch die der Kommentar des Analysten war ja,
verstehe.
Die Aktie ist jetzt schon 30% eingebrochen, aber so gut wird das E-Rezept nicht einschlagen und deswegen runter, so, ne, nachdem die Aktie schon 30% verloren hat. Und dann ist es wieder so ein typisches Analystending, wenn die Kurse dann so drauf reagieren, dann kann man eigentlich nur eins sagen, Chancen nutzen.
Ja. Ne,
weil die Glaskugel sitzt bei den Analysten ja genauso wenig wie bei uns.
Cool. Wie war es denn bei dir die Tops des Monats? Ich sehe einen alten Bekannten.
Ja, tatsächlich. Ja. Arista Networks ist auf Platz 3 gelandet mit 17,6%, hat sich wieder schön erholt aus einem kleinen Rücksetzer im vorangegangenen Monat. Dann auf Platz 2 tatsächlich Nvidia mit knapp 30%. Also die
Wahnsinn.
Größte Position im Depot hat nochmal richtig zugelegt. Und auf Platz 1 mit 53%. Krass. Da hat der Markt endlich das erkannt, was ich schon lange dachte, Ameresco.
Was machen die nochmal?
Ameresco ist ja in der Beratung der Nachhaltigkeitsthemen tätig. Und sie haben ja ein ziemlich hohes Backlog, also sprich auch noch viele Aufträge, die sie abarbeiten. Und auch da haben sie nicht so stark federn lassen müssen eigentlich, also fundamental nicht, wie jetzt sich an der Enphase Energy. Ne? Weil sie sagen ja bloß, macht es doch so am besten, so sind eure Gebäude am nachhaltigsten, so sind, wenn ihr das so, so konstruiert, seid ihr vielleicht da besser dran. Also einfach diese Beratungsdienstleistung und da sind sie eigentlich recht gut dabei. Und die Bewertung war zwischenzeitlich wirklich unglaublich gering. Ich habe mich nur nicht getraut, weil die Position des Einkaufs schon relativ groß war, nochmal nachzusetzen. Und ich habe mich gefragt, was ist vielleicht etwas, was ich nicht sehe, dahinter liegend. Und jetzt hat sich die Aktie tatsächlich sehr stark erholt innerhalb eines Monats um 50% nach oben. Und
stark.
Die Aktie läuft gerade noch weiter. Hat auch schon wieder Widerstände durchbrochen, weil die letzten Quartalszahlen gezeigt haben, es ist alles in Ordnung, fundamental. Und die Aktie mit ordentlich Wachstum auch dabei. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Ich werde auch nicht, obwohl sie so stark im Minus war zwischenzeitlich und jetzt immer noch gut im Minus ist, nicht verkaufen.
Also du gibst dir Zeit. Oder du gibst euch Zeit.
Weil ich sehe einfach, die Nachhaltigkeitsthemen sind nach wie vor ein Thema. Ne? Es wird nichts dran vorbeigehen, dass wir CO2-neutraler werden müssen. Und das wird auch an Ameresco weiter hängen bleiben.
Meine Top 3, CrowdStrike mit knapp 7%. Universal Music. Woo. Taylor Swift. Mhm. 8%. Und Constellation Energy. Die laufen und laufen und laufen. 16,82 für so ein...
Tolle Aktie.
Hm. Ja, aber es ist ja trotzdem so eine Economy, ein Energieversorger, ja.
Ja, wer dazu mehr wissen will, letzte Woche im Aktiencheck, den wir neu gemacht
Wahnsinn,
haben,
ja.
Kann man sich das auch nochmal genauer anschauen.
Atomkraft, ich strahle.
Ja.
Ich würde weitermachen mit meinen Flops.
Okay.
Auf Platz 3 mit minus 6,76%. Canadian Pacific Kansas City, hier wird es langsam Zeit mal für einen Nachkauf.
Ein Flop mit Plus.
Nee, Minus.
Minus,
ah, ja, okay. So, genau, McDonald's, hier habe ich mich auch verschrieben, minus 9,2. Und BWX Technologies, minus 10,35. Ist ganz interessant. Die einen Atomkraftwerke laufen und die bauen, laufen nicht. Aber du sagst es ja selber, die Biden-Regierung will dran festhalten am Ausbau.
Habe ich gelesen, genau. Aber BWX ist durchaus jetzt eher, ich meine, die hatten ja einen extremen Run plötzlich und dann, ja, ist vielleicht auch einfach ein normaler Rücksetzer wieder auf die normalen Ebenen, Gegebenheiten und kann auch durchaus jetzt wieder langsam an Fahrt aufnehmen.
Ist trotzdem 46% im Plus in einem Jahr, ja.
Eben, deswegen.
Das, also das ist ja nicht normal.
Genau.
So. Flop, wie war es denn? Wie floppt es denn bei dir so?
Ja, aufgrund des heutigen Tages ist Salesforce hier auf Platz 3 gelandet, minus 16, beziehungsweise dann jetzt noch ein bisschen mehr Prozent, muss man ja sagen. Die Aktie ist ja noch ein Stück mehr gefallen. Also tatsächlich habe ich das so, hat es auch ganz stark gepasst. Also vorher wäre man Break-Even gewesen. Illumina mit minus 18% hat auch nochmal ganz schön federn lassen. Da bin ich gespannt, wie hier die aktivistischen Investoren Erfolg erzielen können die nächsten Wochen, Monate. Und Unity Software hat tatsächlich den Boden gerissen und ist mit minus 25% ordentlich eingestürzt. Ist jetzt auch relativ tief im Minus. Also hier scheint meine...
Was ist das mit dem Metaverse?
Naja, das ist so ein Ding. Ne? Also gerade sie hätte ich ja, also Unity Software hatte ich ja als Gewinner der ganzen Apple Vision Pro, finde ich, gemacht, also für mich ausgemacht. Und tatsächlich aktuell, muss man sagen, ist alles andere der Fall. Diese Spekulation geht so im Moment nicht auf. Also wenn jetzt hier nicht was passiert, ist das Thema sicherlich noch vertagt. Mal abwarten.
Top und Flops, erzähl mal.
Ja, Apple auf Platz 3 mit 306%, Amazon mit 325% auf Platz 2 und Nvidia hat es jetzt nun geschafft, auf 1650% anzuwachsen. Ist dementsprechend meine größte Position im Depot und deswegen natürlich auch ein Thema, nach dem Aktiensplit, der ja am 7. Juni, glaube ich, stattfinden wird, ist es natürlich leichter, auch mal ein paar Anteile zu veräußern, die man vorher vielleicht nicht gemacht hätte, weil man eben nicht eine Aktie für einen gewissen Betrag, sondern vielleicht ein paar Anteile mehr verkaufen kann.
Bei mir ist es Microsoft 150%, Constellation Energy jetzt bei 300% angekommen. Mhm. Wahnsinn. Und CrowdStrike 564%. Hier warte ich so ein bisschen, dass es mal wieder richtig Fahrt aufnimmt, CrowdStrike. Das ist so... Man ist Höheres gewohnt.
Ja, aber 80 Milliarden ist halt immer noch ein echtes
Wahnsinn, ja.
Dickschiff, ne, für dieses bisschen Umsatz.
Wahnsinn. Ich würde weitermachen mit meinen Flops auf dem drittletzten Platz. Prologis minus 13%, minus 13 Canadian Pacific Kansas City und Johnson & Johnson minus 15.
Das heißt, Johnson & Johnson wird nachgekauft?
Ach, eigentlich müsste ich es machen, oder?
Ich wollte dich zu nichts drängen, aber deiner Logik nach müsste es eigentlich der nächste Kauf sein.
Schauen wir mal, was wird.
Ja, und vielleicht ist ja im nächsten Aktiencheck auch dazu mehr
am
gesprochen.
Montag. Depot-Performance. Ach nee, du hast auch noch deine Flops.
Ja, ich habe auch noch Flops, ich würde sie auch gerne unter den Tisch fallen lassen, so ist es nicht. EXP World Holdings mit minus 76% nach wie vor unter Druck oder immer noch sehr minuslastig. Upstart mit minus 85% Klassiker und Digital Turbine, ich warte drauf, bis sie dann endlich abgeschrieben ist und dann, sie ist mittlerweile im Penny Stock, herzlichen Glückwunsch und ich denke, dass die Aktie dann irgendwann vielleicht doch die Insolvenz anmeldet, also es lohnt sich nicht mehr zu verkaufen, sagen wir es mal so.
Die EXP, nee.
Digital Turbine, genau, also Apps.
Krass.
Kurz.
Ich würde die rote Laterne bei der Depot-Performance auch diesen Monat mal mitnehmen. Minus 0,05%.
Also quasi gehalten, könnte man sagen.
Bei mir, ja.
Werterhalt.
Plus minus 0. Dann würde ich verkünden, der MSCI World plus 1,87 gefolgt oder davor dann noch mit 1,93 der S&P 500. Unser Fonds mit 2,18%.
Hey, besser als der Markt.
Dann kommst du mit 5,1.
Hui.
Nur die Nasdaq mit 5,36% war vor dir.
Stark auch von der Nasdaq, ne? Aber da sieht man halt, ich bin relativ Nasdaq-lastig und vor allen Dingen die Großen haben mir ganz schön Fahrt aufgenommen. Also von Microsoft über Amazon, über Alphabet, über natürlich Nvidia, die das Depot dann schön nach oben gezogen haben.
Also richtig, richtig stark. Glückwunsch aber auch Marcel natürlich hier an dich. Dividenden, wo hast du Dividenden her? Was hast du bekommen? Was hast du dir davon gekauft?
Eine Uhr, nein, Quatsch. Zigaretten, nein.
Zigaretten, also Kondome und eine Uhr.
Genau, also eigentlich alles das, was ich, wo ich die Dividende
das, herbekomme,
habe ich gleich was gekauft. Also, Bud habe ich Dividenden bekommen. ASML, Marsh & McLennan, Apple Realty Income, Air Liquide, Monolithic Power Systems, Air Liquide, Kencora, EXP World Holdings, satten Euro, Paychecks und Starbucks.
Du? Ich hab auch Starbucks-Dividenden bekommen.
Ja, die kommen jetzt erst heute.
Ach so, dann habe ich die bestimmt auch schon bekommen. General Mills, Canadian Pacific, Bud, Apple, Procter & Gamble, Realty Income und Air Liquide haben bezahlt. Jetzt
wird ein oder andere sagen, General Mills ist bestimmt noch.
Du hast ja, ich hatte sie noch zum Ex-Tag, okay. Genau. Was haben wir denn noch? Ja, Kaufkandidaten, erzähl mal.
Qualys, der Cybersecurity-Spezialist, den wir ja auch schon mal besprochen haben letzte Woche. Accenture ist absolut im Fokus, finde ich auch sehr spannend. Und mein Meckens-Sparplan wird, habe ich wieder zurück reetabliert, nachdem die Aktie runtergekommen ist. Möchte ich hier den Sparplan wieder anwerfen, dass ich einfach günstig nachkaufe.
Ba-da-ba-ba-ba.
Genau, und das ist, denke ich, auch eine gute Chance. Kann man vielleicht durchaus mitnehmen. Meine Investment-Idee diese Woche ist Salesforce. Ich finde dieser Abverkauf wirklich völlig übertrieben.
Krass,
ja. Ich glaube auch, dass die Dynamik nicht nachhaltig nachlässt im Umsatz und Gewinn, sondern dass man hier einfach mal ein nicht so perfektes Quartal hatte. Und das hat man eben, ja, das merkt man halt auch im Gesamtjahr, aber eben auch nicht wirklich stark. Und deswegen sehe ich es hier gerade auch aus Charter hier Unterstützung an der Trendlinie. Die Unterstützungen haben gehalten. Und ich glaube, dass wir hier noch ein sehr, sehr starkes Unternehmen sehen und dass die Chance vielleicht jetzt eher positiv ist.
Meine Investmentidee ist McDonald's.
Ja.
Wir sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief und ja, sowas ist wie ein Kaulitz-Menü mit Fleisch. Das muss man sich mal gönnen, wenn es das geben würde.
Soll ich das mal für dich bestellen?
Weil du gehst hast
ja,
jetzt
du
mal
gehst probiert. Ja noch nicht, du gehst ja nicht zu Mengen
dieses Jahr. Ne? Du ja könntest mir das bestellen, ich frier's mir ein und tausch mir dann wieder auf zu Silvester.
Und es schmeckt immer noch wie neu. Oh, lecker. Nee, aber ich kann ja mal probieren, wenn du möchtest, im Auftrag, dann fühlt es sich auch für mich besser an. Und genau, dann welches Bild, Tom, was soll ich bestellen?
Beide.
Ich soll beide
essen? Eine Sichi.
Ah, na gut,
dann. Und ein Bild machen.
Ein Bild. Mach ich. Für die Community.
Schauen wir uns mal kurz an. Podcast-Check. Welche Unternehmen könnten es heute auf die Watchlist schaffen? Wir haben gesprochen über Salesforce. Salesforce schafft es in drei Kategorien. Ich würde Salesforce tatsächlich sehr gerne auf unsere Watchlist setzen.
Dann machen wir das doch.
Bist du mit einverstanden?
Damit kann ich nichts gegen
setzen. CRM. Gut. Weiter geht es dann. Pure Storage. Hat mich nicht so, also 3 von 6 hat mich persönlich nicht so umgehauen.
Rational betrachtet, müsste man aber sagen, Salesforce hat auch 3 von 6.
Ja.
Könnte man, aber was, warum?
Ich fühl's mehr. Also, ja, ich, ja, Speicher, ja, Speicher ist für mich.
Das ist halt die Frage, ist es ersetzlich, ne? Kann man das vielleicht mit anderen besser lösen? Das ist halt die Frage, das, was ich nicht beantworten kann, weil ich den Markt nicht so durchdrungen habe.
Das ist für mich zu viel, also, ja, ist auch nicht irgendwo wirklich gut, dass den Markt schlägt.
Was?
Ich fühle es nicht. Also ich komme nicht auf die Webseite, ich kann mir die Produkte nicht angucken und fundamental in keinem der Punkte.
In keinem der Punkte. Ja, das ist doch erstmal ein rationaler Ansatz.
Nvidia ist eh schon drin.
Jo.
Verbio, hochspekulativ.
Haben Sie grüne?
3.
3 tatsächlich.
Aber ich glaube, zu viel Regulierung, zu viel komischer Markt.
Ja, Sie machen ja auch viele Umsätze eher außerhalb von Deutschland.
Genau.
Das ist es ja. Also kann ja durchaus positiv sein.
BHP, Zyklika, sind wir uns einig?
Das sind wir raus.
BAM, finde ich geil, 5 von 6.
Ja, dann.
Und dann haben wir noch Palantir mit 3. Ich weiß nicht, ob da der Zug schon abgefahren ist, aber eigentlich auch ein cooles Geschäftsmodell. Was sagst du?
Ja, absolut. Klar.
Nehmen wir mit rein.
PLTR.
Und dann also auch jetzt ab jetzt in unserer Watchlist.
Eine Krankenversicherer wie Molina Healthcare.
Das
würde ich das gerne sehen.
Das ist relativ problematisch, weil die beim Cash etc. und auch bei den Margen nicht so gut sind. Weil die ja so riesen Umsätze fahren.
Das ist bei Krankenversicherung immer das Problem ist.
Guck mal, Molina. Also das zeigt natürlich auch, dass diese Art und Weise sich natürlich auch einigen Unternehmen verschließt, ja. Gucken wir mal, Watchlist. Check.
Also es ist auch kein Heißbringer für alles, ne? Das vielleicht gleich mal so als Disclaimer. Das ist
auf gar keinen Fall.
Sollte man nicht immer nur alle Entscheidungen nur danach treffen, aber es ist natürlich erstmal ein Indikator für gewisse Dinge, vielleicht auch für gewisse Branchen, für
manche genau.
Branchen eben nicht.
Schauen wir mal kurz
rein. Und vielleicht sind US-Krank oder allgemein die Krankenversicherer vielleicht
genau.
nicht perfekt.
Sie haben nämlich, und das ist halt einfach zum Beispiel, man sieht das, hier hast du zum Beispiel eine Bruttomarge nur von 12%, eine operative Marge gerade mal von 4%. Zinsen denken sie ganz gut mit 14%. Sie haben eine starke Cash-Conversion. Ja, können wir eigentlich mitnehmen. 4 von 6.
Naja, dann würde ich sagen, nehmen wir die mit auf.
Oha. Zahlen die schon eine Dividende?
Nein.
Nein.
Damit Spaß. Sind sie für dich heraus.
Genau. Quartalzahlen nächste Woche, Marcel?
Ja, gibt es tatsächlich welche. Und zwar wird am Montag GitLab berichten. Am Dienstag gibt es Zahlen von CrowdStrike. Wir werden gespannt sein. Hewlett-Packard Enterprise wird noch berichten. Die Inditex wird am Mittwoch die Zahlen offenlegen. Brown-Forman ist mit dabei. Es gibt Zahlen von Five Below am Mittwochabend, dann am Donnerstag gibt es noch von J.M. Smucker, Neo wird zeigen, was sie können. Am Abend dann die Zahlen von Samsara, DocuSign und, naja, Brace noch, wenn wir das vielleicht mal noch mit erwähnen würde wollen.
Nächste Woche Montag, Marcel, kriegen wir beide erstmal schöne Dividenden von Visa. Dann geht's weiter, Intel, Volkswagen wird bezahlen, Philips 66, Konofco, Philips, Essilor, Luxottica, Airflag. Dann haben wir Church & Dwight, American Water, Smucker wird bezahlen, die Kion-Gruppe, SMA Solar, ich wusste gar nicht, dass sie was zahlen, WW Grainer. Am Dienstag gibt es wieder Dividende von Johnson & Johnson, Walter Kluwers, Vonovia, da kriegst du auch welche, Zoetis, Delta Airlines, Invesco, am Mittwoch Glencore, Packard, Market Access, wo stehen die eigentlich heute?
Market Access,
das ist ja eine volatile Superbude.
Das stimmt. Man fragt sich manchmal, ne? Also auch heute wieder etwas unter Druck, aber immerhin, naja.
Wahnsinn, die sind am 52-Wochen-Tief.
Die sind am 52, ja, das schon.
Das ist ja eigentlich immer eine gute Chance. Könnte man sich auch mal.
Ja, die $200 haben zuletzt eigentlich immer ganz gut gehalten. Das könnte vielleicht sogar wirklich mal eine Chance sein, die man sich mal vielleicht vergegenwärtigen könnte.
Am Donnerstag, TJX, Southern Company, Ingersoll Rand, Orange, Legal & General, am Freitag Amgen, Honeywell, Moody's, Sherwin Williams, Parker Hannifin, Otis, Yum Brands. Also ich glaube, hier ist für jeden, Mutares auch noch aus Deutschland, hier ist für jeden etwas dabei. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Nächste Woche gibt es den Podcast Remote.
Leider ja.
Am Montag gibt es den neuen Aktiencheck. Geile Unternehmen mit dabei. Schaut mal rein und wir gucken uns auch wirklich jedes Unternehmen an, welches ihr uns zuspielt. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.